Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Conference Finals Teil 3, die dritten Spiele in der Eastern und in der Western Conference standen am Wochenende auf dem Programm. Und wir legen los, natürlich wieder in der Eastern Conference, die war ja ein Stück weit früher dran. Ausgangssituation war klar, zwei deutliche, klare Siege im Spiel 1 vom Ergebnis her, im Spiel 2 auch, aber im Spiel 2 vor allem auch von der Leistung her für die Florida Panthers, also sehr, sehr viel zu tun für die Carolina Hurricanes, die irgendwie versuchen müssen, überhaupt mal erstmal ein Spiel in einem Conference Final wieder zu gewinnen. Und die nächste Gelegenheit, die hatten sie natürlich in Spiel Nummer 3 in Florida allerdings. Das ist natürlich schon mal ein kleiner Nachteil. Und es ging erstmal wieder gut los fürs Heimteam. Nico Mikola mit dem 1:0, da war allerdings schon ein bisschen was rum, 12 Minuten 7 Sekunden gespielt im ersten Spielabschnitt. Und dann hatten wir eine Szene nach 17 Minuten zwischen Eto Luostarinen und Jackson Blake, wobei es eigentlich eher der Finne war, der da Blake ja von hinten in die Bande gecheckt hat, und zwar auch oben auf die Dämpfung quasi unter den Plexiglasscheiben, also auf diese rot gepolsterte Zone unter den Plexiglasscheiben. Und das war ein übler Check, das war ein Check von hinten. Und er hat dafür auch dann eine 5-plus-Spieldauer bekommen von der NHL. Und diese 5-Minuten-Strafe, die ging dann natürlich noch bis in den zweiten Spielabschnitt. Die konnte allerdings nicht genutzt werden, in dem Fall von den Carolina Hurricanes. Was mich an der Stelle einfach nur wieder wundert, ist, der Check ist da. Der Check wird bestraft mit 5-plus-Spieldauer und es passiert danach nichts. Es gibt keine Sperre, es gibt keine Geldstrafe, was ja auch immer so was Symbolisches ist, was die Liga macht. Wo ich mich wieder frage, weiß ich nicht, sind die jetzt schon in Ferien, trinken die gerade fröhlich oder ich habe keine Ahnung, weil das macht für mich wieder keinen Sinn. Zwischendrin werden Strafen ausgesprochen. Wir hatten das mit Jamie Benn gegen Scheifele, der kriegt zumindest mal $5,000 Geldstrafe. Das ist ja auch häufig ein Weg, um zumindest zu sagen, wir packen jetzt mal was auf den Rekord drauf von einem Spieler. Das reicht uns nicht für eine Sperre, weil wir auch immer sagen, in den Playoffs, ein Spiel Sperre sind dann so wie 3 reguläre Saisonspiele. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen keinen Einfluss nehmen. Verstehe ich nicht. Das ist für mich ein klarer Hit von hinten. Das ist für mich natürlich 5-plus Spieldauer und eben auch eine Sperre wert. Und was man auch sagen muss, natürlich ist das Resultat am Ende nicht ganz so schlimm. Also Blake hat dann geblutet und ich weiß auch gar nicht, wie viele Shifts er gemacht hat. Normalerweise wäre ich der Meinung, dürfte er gar keinen Shift mehr machen, weil wenn du blutest am Kopf nach einem Treffer, weiß ich nicht, wie du danach noch spielen darfst. Aber das ist ein anderes Stück, steht auf einem anderen Blatt. Ich kann mal gucken im Boxscore, wie viel Eiszeit er hatte. Daraus kann man das eigentlich so ein bisschen ableiten. Ja, er hatte 13 Minuten Eiszeit, also ich gehe jetzt mal davon aus, dann wird er auch weitergespielt haben, denn er wird keine 13 Minuten im ersten Drittel gehabt haben. Gut, kann ich nicht verstehen, aber trotzdem, was man eben auch sagen muss bei diesem Check, es gab ja mal den berühmten Check, der aus Red Wings Sicht damals die Rivalität ausgelöst hat zwischen Claude Lemieux und Chris Draper 1996, also wenn man sich das anschaut, der ist natürlich brutaler und das Resultat am Ende ist auch brutaler, aber dieser Winkel, in dem der Kopf von Blake da auf diese Kante draufschlägt, ist also auch nicht viel anders. Sehr viel Glück, glaube ich, dass er da nicht eine schwerere Verletzung bekommen hat, wieder mal etwas, was ich nicht so ganz verstehe. Und natürlich ist es der Stil der Florida Panthers, harte Forechecks zu fahren, harte Hits zu fahren. Der war aber deutlich drüber. Im Spiel haben die Schiedsrichter richtig entschieden. Danach ist mir das dann wieder zu wenig gewesen vom Department of Player Safety. Wir gehen aber trotzdem mit 1:0 für die Florida Panthers ins zweite Drittel. Und das war aus Sicht der Carolina Hurricanes gar nicht mal so schlecht. Sie haben sich Chancen erarbeitet, sie hatten den besseren Corsi-Wert, auch im ersten Drittel schon. Und am Ende haben sie sich auch belohnt und haben dann eben entsprechend auch den Ausgleich erzielt durch Logan Stankoven. Und dem ist etwas gelungen, was eine Besonderheit ist, die auch nur aufgrund von besonderen Regeln in der NHL möglich ist. Er ist glaube ich, der erste Spieler seit 1994, da scheint es auch irgendwie jemandem gelungen zu sein, der sowohl im Western Conference Final getroffen hat als Rookie, als auch im Eastern Conference Final. Hä? Sagen jetzt einige von euch. Wie funktioniert das denn? Wieso kann der als Rookie in 2 Jahren Tore erzielen? Das ist relativ einfach. Du bist ja immer noch Rookie, wenn du nicht eine gewisse Anzahl an Spielen absolviert hast. Er hatte nicht so viele Spiele letztes Jahr. Dementsprechend war er dieses Jahr auch noch Rookie. Im letzten Jahr hat er für Dallas gespielt, hat im Western Conference Final ein Tor erzielt. Jetzt spielt er für Carolina nach dem Rantanen-Trade und hat auch für die Hurricanes einen Treffer dort beisteuern können. Eben hier den Ausgleich, und das war zumindest mal ein Zwischenschritt. Und konntest sagen, okay, sie sind drin in der Partie, sie haben auch ganz gut gespielt und eben, wie gesagt, sich auch Torchancen erarbeitet. Und da geht es mit 1:1 in den letzten Spielabschnitt. Ja, und da war es dann so, dass Jesper Boqvist, der für Sam Reinhardt mit drin war im Lineup, übrigens auch da typisch Florida Panthers, Matthew Tkachuk hat sich gleich mal Sebastian Aho geschnappt. Der hatte ja Reinhardt mit einem Zusammenprall, will ich es jetzt mal ausdrücken, verletzt. Da war ich mir auch nicht ganz sicher, ob das so hundertprozentig sauber war. Und Matthew Tkachuk hat gleich mal in einem der ersten Shifts, glaube ich, mal gucken, wann das war, in einem der ersten Shifts oder in einem Shift, nee, das war im letzten Drittel sogar, in einem Shift ihm mal mitgeteilt, okay, pass mal auf, mein Freund, wenn du das machst, sind wir bei dir und dann wirst du eben auch einen Hit bekommen. Also da auch klar wieder eine Nachricht gesendet an Aho, und für Sam Reinhardt, der verletzt war, rückte eben Jesper Boqvist ins Lineup und der macht nach 1:29 das 2:1 für die Florida Panthers. Nico Mikola legt nach mit dem 3:1, 30 Sekunden später Alexander Barkov das 4:1 und Barkov auch mit seinem zweiten Treffer in der Partie das 5:1. Da waren nicht mal 10 Minuten rum im letzten Spielabschnitt. Und damit es noch besser ist, kurz danach noch Brad Marchand mit dem 6:1, 5 Tore hintereinander in den ersten 10 Minuten und 37 Sekunden durch die Florida Panthers. Das ist natürlich etwas, was Carolina überhaupt nicht passieren darf. Seth Jarvis nachher noch mit einem Anschlusstreffer oder mit einem, weiß ich nicht, Ehrentreffer. Auf jeden Fall mit Ergebniskosmetik, so muss man das ja sagen. Im Powerplay, ja, das Powerplay funktioniert. Der Carolina Hurricanes können sie sich überhaupt nichts verkaufen. 2 Drittel lang war das okay. 2 Drittel lang war es relativ ausgeglichen vom Spiel her. Aber der letzte Spielabschnitt, das war halt einfach wieder ein kompletter Einbruch der Carolina Hurricanes. Absolute Dominanz der Florida Panthers. Auch in den ersten beiden Dritteln natürlich wieder eine gute Leistung von Sergei Bobrovsky, der einfach wieder Playoff Bob ist, der da seinem Team hilft, diese Spiele zu gewinnen, der immer dann, wenn sie einen Timely Save brauchen, wenn es also ein günstiger Zeitpunkt wäre, für den Gegner zu treffen, da ist er da, da hält er, da sorgt er dafür, dass eben zum Beispiel nicht das 2:1 fällt oder früher ein 1:1 fällt oder ähnliche Situationen, und er hilft ihnen sehr. Und bei den Carolina Hurricanes, also wenn man bei Bobrovsky, der hatte 1,6 Gegentore weniger, als er hätte bekommen müssen aufgrund der Torchancen. Und bei den Carolina Hurricanes, das hatte ich nicht erwähnt, die hatten in Spiel 2 im letzten Drittel schon Piotr Kochevkov drin. Der hat auch gespielt, Spiel Nummer 3, minus 2,68 sein Wert, Goals Saved Above Expected. Also in dem Fall muss man ja sagen, Goals Saved Below Expected. Fast 3 Tore mehr kassiert, als er hätte kassieren müssen, wobei es jetzt auch nicht unbedingt an ihm lag. Es waren auch viele Situationen, wo sie einfach den Gegner sehr, sehr frei haben zum Abschluss kommen lassen, die Carolina Hurricanes. Und ja, das ist mittlerweile ein Kopfproblem. Es ist aber natürlich auch einfach ein Leistungsproblem. Florida ist deutlich besser. Florida ist richtig drin. Auch das hätte man vielleicht nicht gedacht, nachdem die ja eine lange Serie mit 7 Spielen hatten gegen die Tampa Bay Lightning. Und die Carolina Hurricanes, gegen die Tampa Bay Lightning, nicht gegen die Tampa Bay Lightning, waren sie relativ schnell. Gegen die Toronto Maple Leafs hatten die Florida Panthers eine lange Serie mit 7 Spielen. Carolina hatte vergleichsweise wenig mit 5-5 jeweils. Aber offensichtlich ist es so, dass die Carolina Hurricanes im Moment eben nicht in der Lage sind, da richtig gegenzuhalten. Sie machen viele Fehler. All das, was sonst funktioniert, funktioniert eben gegen die Florida Panthers nicht. Das habe ich halt auch schon in der Saisonvorschau, glaube ich, mal gesagt. Und auch letztes Jahr in der Bilanz nach den Playoffs, du kommst anscheinend mit diesem Stil bis zu einem gewissen Punkt der Carolina Hurricanes. Und die Frage ist, ob es danach noch weitergehen kann. Die letzten Jahre haben einfach gezeigt, dass es bisher nicht geht. Und ich meine, diese Bilanz von mittlerweile 0-14, was die Conference Finals betrifft, die kommt natürlich auch nicht von ungefähr. Natürlich sind es nicht immer identische Teams, aber die letzten drei Versionen waren jetzt eben die mit dem Stil von Rod Brind'Amour. Und das ist dann schon ein ziemlich großes Sample Size, um da auch ein paar Schlüsse draus zu ziehen. Da muss man abwarten, was passiert, wenn sie ausscheiden. Ich meine, machen wir uns keine Illusionen. Natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, drei Siege aufzuholen. Natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, in irgendeiner Form diese Serie ein bisschen länger zu machen. Ja, traue ich ihnen auch zu, wenn das richtig gut läuft, wenn sie wirklich auch mal vielleicht ein bisschen Glück haben, zwei, drei frühe Tore machen. Das mag alles sein. Aber auch hier wieder, sie haben eine Möglichkeit bekommen gehabt durch diese 5-Minuten-Strafe zum Beispiel. Genau da meine ich nämlich auch so mit Timely Save. Genau da funktioniert das Powerplay dann nicht. Nachher machen sie zwar das 1-1, aber wenn sie zum Beispiel in dieser 5-Minuten-Überzahl, so wie das Dallas ja in manchen Spielen hatte, 1, 2, 3 Tore machen und plötzlich führen und plötzlich auch mal ein bisschen anders spielen können und Florida muss mal hinterherrennen, dann ist das schon nochmal eine andere Situation. Das schaffen die Carolina Hurricanes bisher nicht und dementsprechend hochverdient mit 0-3 zurück. Und wie gesagt, mir fehlt die Fantasie im Moment überhaupt, einen Sieg zu sehen für sie. Klar, wie gesagt, besondere Umstände, das geht schon. Aber die Serie werden sie nicht mehr gewinnen und die Panthers werden dann zum dritten Mal in Folge ein Stanley Cup-Finale erreichen. Und das letzte Team, was das geschafft hat, das war eben, vorhin habe ich mich versprochen, das Team auch aus dem Bundesstaat, die Tampa Bay Lightning. Also auch da wieder sehr, sehr gute Leistung bisher vom Team aus Florida. Und die können ihren Titel wahrscheinlich erstmal dann im Finale verteidigen. Und dann schauen wir mal, wer der Gegner wird. Wir schwenken in die Western Conference. Da war die Situation 1-1 nach den ersten beiden Spielen. Im Grunde war es so, dass in 5 von 6 Dritteln die Edmonton Oilers das bessere Team waren, aber in Spiel Nummer 1 hat das nicht gereicht, weil Dallas eine Phase mit Powerplays zu Beginn des letzten Spielabschnitts für mehrere Tore genutzt hat, sie dann eben auch diese Partie Nummer 1 gewonnen haben. Spiel Nummer 2 war absolut defensives Meisterstück von den Edmonton Oilers, hochverdient gewonnen und damit ging es mit 1-1 zurück nach Kanada. Und wie im letzten Jahr war das vielleicht auch so ein Spiel, wo man sagen muss, könnte da Dallas wieder eine Partie stehlen? Das ist ihnen ja im letzten Jahr gelungen. Ist vielleicht in diesem Jahr drin, in Spiel Nummer 3. Vorzeichen waren natürlich so, dass da diese Situation war mit Nurse und Rupert Hintz, der verletzt wurde von Nurse. Gab es ja auch dann im Internet wieder, ja, und er hat das nur simuliert, gab die Kommentare von Pete DeBoer. Wie gesagt, ich war der Meinung, man hätte da eine Sperre für aussprechen müssen, aber auch da, wir haben es ja jetzt gesehen bei Lust Arena, also im Grunde das Department of Player Safety, brauchen wir uns nicht unterhalten, ist eine Witznummer. Dann war es eben so, dass Hintz in den Warm-Ups mit dabei war, hat da irgendwie 5 Minuten auch ein bisschen was ausprobiert, konnte aber nicht spielen, dementsprechend natürlich schon eine Schwächung für die Dallas Stars. Ihr Erstreihencenter ist nicht mit dabei, aber sie haben ja auch schon in anderen Situationen, in anderen Serien bewiesen, dass sie ohne den auch oder ohne Spieler, die wichtig sind, auch gute Leistungen abliefern können. Das war ja in den anderen Serien bisher auch der Fall. Trotzdem ging es los eher mit Vorteilen für die Edmonton Oilers, die dann auch im ersten Spielabschnitt in Führung gegangen sind. Das hat allerdings relativ lange gedauert. Evan Bouchard war das. Auch da wieder eine Situation, wo Dallas sich dann im Nachhinein ein bisschen beschwert hat. Zwar hätte vorher eine 2-Minuten-Strafe geben müssen gegen die Edmonton Oilers, haben die Schiedsrichter nicht gesehen. Daraus, kurz daraus aus dem Face-Off bei Dallas entsteht dann auf der anderen Seite das 1-0 für die Edmonton Oilers und dann eben immer wichtig, Shifts nach Toren. Übrigens bei dem Tor McDavid mit einem schönen Screen. Dann gibt es wieder einen Shift danach, wo McDavid auch mit drauf ist und das ist dann einfach eine Situation, die darf Dallas nicht passieren. Harley ist mit vorne dabei, sie verlieren den Puck vorne, Harley kann gegen McDavid sich nicht durchsetzen, es ist ein 3-1, schön gespielt, McDavid auf Nugent Hopkins, der spielt wieder zurück, McDavid oben in die kurze Ecke rein, 2-0 Führung, 36 Sekunden nach dem 1-0, Doppelschlag, natürlich sehr, sehr wichtig, auch da direkt nachzulegen. Richtig gute Partie von den Edmonton Oilers, aber auch gar nicht so schlecht von den Dallas Stars, das muss man auch sagen. Die haben auch Chancen, auch zum Ende des ersten Spielabschnitts haben sie Chancen. Und Stuart Skinner hat ja bisher immer die Spiele gehabt, entweder hat er richtig schlecht gespielt, ich glaube die Fangquote war irgendwo, keine Ahnung, 80% oder was, wenn er verloren hat, oder aber er hat einen Shutout gehabt. Auch in dieser Partie war er richtig gut. Bisher waren es dann 20 Minuten, es ging mit 2-0 in den ersten Break hinein und dann haben die Dallas Stars endlich mal ein Tor machen können und auch ähnlich durch Jason Robertson. Erst hieß es, dass Leon Bixel, das Bischel sprechen sie ihn immer aus, ne? Ich hätte Bixel gesagt, aber na gut. Auf jeden Fall das 1-2, Jason Robertson fälschte den Puck noch ab. 15 Minuten 35 gespielt und in dem Drittel waren die Dallas Stars das eindeutig bessere Team. Richtig viele Torchancen, 11-2 Torchancen hatten sie in dem Spielabschnitt. 2,7 ist der Expected Goals Wert nur für das zweite Drittel gewesen für die Dallas Stars. Und ich schaue mal einmal insgesamt auf das Spiel, was denn Stuart Skinner für das Spiel für einen Wert hatte. Goal Save Above Expected, der ist bei 2. Also im Prinzip hat er in dem Drittel ihnen ja, 2 Tore erspart den Edmonton Oilers, beziehungsweise verhindert, dass die Dallas Stars nicht nur dieses eine Tor erzielen, sondern 2 mehr. Und was umso ärgerlicher war für Dallas kurz vor Ende des Drittels, eigentlich eine Situation, die sie erstmal ganz gut verteidigen. McDavid versucht einen Wraparound, der klappt nicht. Der Puck ist außen an der Bande, kann geklärt werden, aber irgendwie landet der dann wieder bei McDavid. Der schnappt sich den, hat ein bisschen Platz und schließt eiskalt ab. Sein 2. Tor in der Partie, auch das Alarmzeichen, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. McDavid müsste viel mehr abschließen. McDavid kann Tore machen. 60 plus in der Saison sollte drin sein für ihn. Jetzt sind wir in den Playoffs. Er hat jetzt sein 2. Tor erzielt in diesem Spiel und das war 19 Sekunden vor Ende des 2. Drittels und das ist dann eben auch etwas gewesen, haben die Stars dann, Bittebohr auch danach gesagt, das war im Prinzip der Genickbruch, die Entscheidung, weil du dann eben wieder 2 Tore aufholen musst. Du weißt, es ist sehr, sehr schwer. Kurz nach Beginn des letzten Spielabschnitts, Zach Hyman mit einem schönen Breakaway. Das 4-1, er legt noch das 5-1 nach und nachher John Klingberg auch noch gegen sein altes Team. Erste Playoff-Tor für ihn in dieser Saison für Klingberg. Das 6-1, ist ja dann das erste auch für die Edmonton Oilers. Das 6-1, am Ende muss man sagen, finde ich, klingt das Ergebnis wesentlich deutlicher als das, was wir auf dem Eis gesehen haben. Die Edmonton Oilers einfach eiskalt. Und was auch interessant ist, so ein bisschen vom Spielstil umgekehrt oder das gespielt, was Dallas teilweise in den ersten beiden Runden gespielt hat. Sie waren in den Spielen gegen Colorado, gegen Winnipeg nie das Team, die Dallas Stars, was so richtig viel Dominanz ausgestrahlt hat, sondern sie haben sich immer ein bisschen zurückgezogen, verteidigt, aber auf gute Torhüterleistungen gebaut und dann haben sie eben schnelle Gegenstöße gehabt. Und genau das hat Edmonton in dieser Partie gemacht. Und wenn man am Ende auch schaut, 14-11 Torchancen waren es eigentlich für die Dallas Stars. Der Corsi-Wert 3,85-2,62 für die Dallas Stars. Die Werte sprechen alle für Dallas. Aber sie haben eben A, ihre Chancen nicht genutzt und B, dann, wenn die Edmonton Oilers vorne waren und eine Gelegenheit hatten, dann haben sie halt nachgelegt. Natürlich auch sehr gute Saves und eben auch sehr gute Zeitpunkte, wann die Tore der Edmonton Oilers gefallen sind. Das muss man eben sagen, dieser Doppelschlag, dann kurz vor Ende des 2. Drittel, zu Beginn des letzten Spielabschnitts. Sehr, sehr souverän bisher. Vieles von dem, was Edmonton vorher als Stärken hatte, funktioniert. 5 gegen 5 sowieso. Pete DeBoer war sehr genervt nach dem Spiel, hat dann sinngemäß auf die Frage, naja, nach dem Problem bei 5 gegen 5 geantwortet. Natürlich haben wir Probleme mit 5 gegen 5 gehabt in den anderen Runden, aber erste Runde waren Jason Robertson und und Miro Heiskanen nicht mit dabei. Zweite Runde waren auch noch ein paar Spieler angeschlagen. Heiskanen war auch dann erst 3 Spiele mit dabei in der zweiten Runde. Und jetzt ist es eben so, dass wir langsam das Lineup voll haben und jetzt kommen wir auch langsam wieder, dass wir bei 5 gegen 5 besser spielen. Naja, das ist an sich richtig. Trotzdem haben sie ja auch andere Spieler und das ist eben ein Punkt für mich. Es ist zu wenig, was von den Top 6 kommt bei Dallas. Du hast in dem Fall Rantanen hat jetzt wieder einen Punkt gemacht, ist aber auch nicht mehr Erster im Scoring. Natürlich McDavid mit 2 Toren, glaube ich, eine Vorlage noch, hat ihn überholt jetzt in dem Spiel. Und ja, bei Dallas, es fehlt einfach was. Diese Tiefe, wo man in Spiel 1 gesagt hat, Mensch, jetzt hat Sagan wieder getroffen, jetzt hat Duchene getroffen. Das ist etwas, was sie brauchen. Jetzt, klar, hat Jason Robertson ein Tor erzählt, aber von den anderen kommt eben nichts. Und Dallas hat riesige Probleme, nicht nur bei 5 gegen 5, sondern ich finde einfach insgesamt Torhüter-Position ist es wieder so, auch das muss man ja sagen, war in den letzten Jahren auch so. Wenn Dallas verloren hat, dann war Oettinger nicht gut, dann hat er auch viele Tore kassiert. Auch im letzten Jahr ist er ja ein paar Mal rausgenommen worden in den Playoffs. Dieses Jahr war das noch nicht so häufig der Fall, ich glaube ein Spiel war es in Runde 1. Aber jetzt eben, muss man eben auch sagen, er hält dann eben auch nicht das 3-1, er hält nicht das 2-1, sondern er kassiert die Tore. Und ja, Dallas also mit dem Rücken zur Wand, das ist Spiel Nummer 4, ist ein Must-Win-Game für die Dallas Stars. Verlieren sie das, sind sie raus aus der Runde. Sie können nicht gegen die Oilers 3 Spiele hintereinander gewinnen, glaube ich nicht, mit dem Rücken zur Wand. Ich glaube, dass die Oilers dann entsprechend da auch weiterkommen würden. Auch jetzt bin ich sehr skeptisch, dass sie Spiel 4 gewinnen. Traue ich Dallas zu? Ja, klar. Ich meine, ich habe vorher auch auf die getippt. Da ist ja auch Potenzial da. Das haben sie ein bisschen in Spiel 1 angedeutet. Aber anstatt aus diesem Geschenk im Prinzip fast zu profitieren, dass sie Spiel 1 noch gewonnen haben und sagen können, hey, Moment, wir haben 40 Minuten nicht gut gespielt, haben das aber gedreht in den letzten 20. Seitdem kommt halt nicht mehr viel. Ne? Das Spiel war besser, Spiel Nummer 3, keine Frage. Aber trotzdem ist das eben zu wenig. Vor allem auch fand ich die ersten 20 Minuten ab dem zweiten Drittel war es dann okay. Am Ende natürlich klar, wenn du dann 4-5-1 zurückliegst, dann kommt auch nicht mehr so viel. Das ist verständlich. Aber sie müssen sich steigern, die Dallas Stars. Es muss mehr kommen von allen durch die Bank. Natürlich, klar, Frage ist, kann Hintz spielen in Spiel Nummer 4? Sicherlich eine große Schwächung. Aber auf der anderen Seite haben sie eben in den anderen Runden das auch hinbekommen. Deswegen ist das auch nicht so die unbekannte Situation. Das also die Ausgangslage vor den vierten Spielen. Die Florida Panthers vor dem Sweep. Die Edmonton Oilers davor, richtig Kontrolle zu bekommen auf die Serie in der Western Conference. Und wir könnten relativ schnell dann auch beim Rematch sein zwischen Florida und den Oilers. Auf der einen Seite im Osten ist es relativ klar. Und auf der anderen Seite im Westen deutet sich an, dass auch da wieder das gleiche Team wie im Vorjahr ins Finale kommen wird. Auch das ist ja dann interessant. Dann wären die Florida Panthers im dritten Jahr in Folge im Stanley Cup Finale und die Edmonton Oilers in der zweiten Saison. Da müsste ich tatsächlich mal wirklich schauen. Da würde ich jetzt wetten, dass das letzte Mal, dass wir so eine Konstellation hatten, Anfang der 80er Jahre war. Und zwar auch wieder mit den Oilers. Und ich meine, die New York Islanders waren das. Die waren ja 5 Jahre hintereinander im Stanley Cup Finale. Und die Edmonton Oilers, die waren dann eben auf jeden Fall in 2 Spielzeiten. Am Ende der Islanders-Dynastie waren sie hintereinander im Finale. Also das wäre so die Konstruktion, meine ich. Aber würde ich dann nachschauen, wenn es soweit ist. Noch gibt es die theoretische Chance für Carolina und Dallas, die Serien zu drehen. Dallas ist zumindest noch dicker im Geschäft als die Hurricanes. Warten wir ab, was in Spiel Nummer 4 passiert. Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Wünsche habt, auch zu den Serien und Fragen dazu, sehr, sehr gerne. Wie gesagt, es haben mich ein paar Themen zum oder Fragen und Anmerkungen zum Thema Toronto Maple Leafs erreicht. Da werde ich mal schauen. Ich hatte eigentlich vor, nicht unbedingt eine Sondersendung, oder was heißt eine Sondersendung, eine einzelne Folge wieder zu den Toronto Maple Leafs zu machen. Da aber mehrere von euch da jetzt schon drauf reagiert haben, würde ich vielleicht da auch nochmal ein bisschen was einschieben, zumindest einen Blog. Das wäre also etwas, wo ich sagen würde, ja, okay, da lohnt es sich dann wahrscheinlich schon. Was ich noch machen möchte, ist, ich möchte einmal ein dickes, fettes Dankeschön an Andreas schicken und an Julian. Die haben nämlich beide über PayPal was mit eingezahlt. Also da vielen, vielen Dank. Wenn ihr das auch machen möchtet, unten in die Shownotes einfach reinschauen. Damit könnt ihr dem Podcast ein bisschen helfen. Und natürlich, wie immer, abonnieren, weitersagen, bewerten. Das hilft mir sehr. Ihr könnt tatsächlich auch bei Spotify übrigens, falls jemand bei Spotify den Podcast hört, könnt ihr auch Kommentare schicken, beziehungsweise da auch theoretisch Fragen. Ansonsten info@sportpassion.de und die Social Media Kanäle @larsmar oder eben nach Sportpassion suchen. Da solltet ihr den Podcast finden. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.